Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo und herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Es ist Mittwoch, der 16.04. und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich nicht alleine. Mit mir im Studio heute mal wieder ist der werte Kollege Benedikt Hauswirt. Bene, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, finde ich auch. Ich freue mich auch, hier zu sein. Es stehen geile Wochen bevor.
Oh Mann, ja. Also der Hype ist real. Also jetzt endgültig. Es hatte sich ja, als es sich jetzt die letzten Wochen schon angekündigt hat, dass der MSV sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lässt und es tatsächlich auch alles irgendwie ja so glatt läuft, sag ich mal, ist es einfach durch die Decke gegangen, was die Euphorie angeht. So meinst viele
du,
Leute,
meinst
die...
Meinst du, dass es glatt läuft oder dass es Gladbach läuft?
Nein, natürlich, ich glaube nicht nur, dass es glatt läuft, ich glaube auch, dass es glatt in Gladbach läuft. Aber dazu kommen wir natürlich gleich. Erstmal müssen wir natürlich so ein bisschen schauen, was hat die letzten Tage und Wochen so gebracht, was war los. Wir schauen vielleicht mal ganz kurz zurück auf dieses kuriose Spiel zwischen dem MSV und dem FC Düren. Wir besuchten jetzt ja schon das zweite Mal die Westkampfbahn, nachdem wir da ja schon Hohkeppel bespielt haben. 2-2 zwischen Hohkeppel und dem MSV am Ende. Das war eine durchwachsene Geschichte. Dementsprechend hatten wir auch so ein bisschen was gut zu machen an der Westkampfbahn. Aber ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass es da irgendwas anbrennt. Ne? Bene, 6-0. Was sagst du zum Spiel? War standesgemäßes Ding. Ne? Und halt auch dadurch, dass die Ultras sich der ganzen Sache nicht angenommen haben, das Ganze boykottiert haben, auch irgendwie eine ganz komische Stimmung fand ich während des Spiels. Wie sahst du es?
Ich saß tatsächlich leider nur in der Wiederholung am Ende, aber ich finde, es ist also schon viel damit gesagt, dass man immer die Holzbalken von dem Stadion ab und zu im Stream gesehen hat. Wobei, ich finde Leaks erstmal, Shoutout an Leaks, die machen einen guten Job.
Finde also ich nämlich auch.
Total cool wieder, dass man sich irgendwie ohne großartig zu hängen und so die Spiele angucken kann. Das läuft echt gut. Und ja, Highlights, was soll man sagen? Das war irgendwie wie so ein Best of
Scheibenschießen irgendwie.
Messi-Video, einfach ein Tor nach dem anderen.
Ja, ne, also 6-0 ist eine standesgemäße Geschichte. Ich fand halt, natürlich war das eine Wundertüte. Es war klar, dass dieser Mix aus U19-Spieler oder jungen Spielern von Düren und dieser gecasteten Truppe, ja, dass das zwar vielleicht irgendwie eine Überraschungsgeschichte werden wird, aber dass wir da federn lassen, das ist, glaube ich, den allerwenigsten irgendwie in Sinn gekommen und dementsprechend war auch das Spiel. Ne? Also
und ich glaube insgesamt, oder das Casting, das war am Ende irgendwie mehr Wind.
Das ging nur, also, es ging nur um diesen, Luft. Darum quasi so ein bisschen Wind für diesen Influencer zu machen im Endeffekt. Weil ich glaube, im Endeffekt sind dann ja auch nur 2 Spieler, glaube ich, eingesetzt worden, die in diesem Casting, das da lang und breit beworben wurde, wo ja auch alle draufgesprungen sind, ne? Elf Freunde. Ich habe das an jeder Ecke gesehen und ich dachte mir auch, das ist natürlich kurios und klar, wir springen da auch irgendwie auf den Zug und ich habe da ja auch letzte Woche mit Malik Fakro drüber geredet. Aber
musste ja auch, also kannst ja auch nicht drüber reden, ne?
Ne? Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, finde ich, ist das ja auch eine Wettbewerbsverzerrung. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ultras sich dessen verwehrt haben.
Ja.
Ne? Weil es ist zwar eine schöne Geschichte, aber der Kern dahinter ist ja was ganz Dramatisches. Diese Liga ist ja absolut am Ende, wenn man das mal so sieht. Also ich finde, es ist eine absolute Bankrotterklärung.
Ich fand auch, diesmal Didi Hirsch hat sich diesmal ja auch relativ diplomatisch gegeben. Mhm. Der hat ja nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund schon wirklich eindeutig seine Meinung gesagt und jetzt so ein bisschen gemilderter ist er aufgetreten. Aber das, was da durchscheint, ist ja genau das Gleiche so. Also wem will die Regionalliga West hier was vormachen? Das ist einfach eine einzige Farce.
Mhm.
Also, ich kann es verstehen. Dass die Ultras das boykottiert haben, verstehe ich und finde ich an sich auch gut, dass man diesem Verband auch ein Zeichen setzt. So, Leute, das ist Schwachsinn, was ihr hier macht. Gleichzeitig trotzdem Respekt und Danke an alle anderen Fans, die hingefahren sind, die Mannschaft trotzdem unterstützt haben. Eine Seite, die ich auch total verstehe. Und am Ende 3 Punkte, können wir froh drüber sein, alles cool. Aber echt eine irrsinnige Situation für die Liga.
Ja, ich finde dass es dem Ganzen auch nicht gerecht wird, wenn dann eigentlich an der Stelle nur über diese Influencer-Geschichte geredet wird. Nein, also klar, es ist kurios, aber es übertüncht halt, und das hat mich so geärgert, diese Geschichte, dass da mit dem KFC, mit Türkspor, du hast es bereits angesprochen, und Düren jetzt drei Mannschaften eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht ordnungsgemäß diese Saison beenden, weil sie so in finanzielle Schieflage geraten. Da muss eigentlich dann ja mehr schon vor der Saison drauf geguckt haben, geguckt werden, schafft ihr es, eure die Saison auch finanziell irgendwie durchzubringen.
Und ich habe das doch richtig auf dem Schirm. Genau, das machen die in der Regionalliga West nämlich nicht. Da muss das erst im laufenden Ligabetrieb alles
das ist, gemacht werden. Genau.
Im Gegensatz zur dritten Liga, wo ja vorher alles klar sein muss. Ne?
Beim MSV war es dann ja auch so. Ne? Kurz vor Weihnachten war es ja so, da hieß es ja, wir haben hier ein großes Loch und das müssen wir irgendwie mal gestopft kriegen. Dann kam die diese Geberrunde. Und dann war klar, wir kriegen diese finanziellen Lücken geschlossen und die Mannschaft kann auf jeden Fall schöne Trainingslager fahren. Das wurde dann ja auch noch bezahlt oder als kleines Zubrot gegeben. Und bei uns waren die Sorgen dann weg. Klar, wir haben aber auch natürlich diese Stadt im Rücken. Zum Glück, muss man sagen. Mhm. Also viele Interessenten, Mittelständler und natürlich auch große Player, die sich des MSVs dann, also dem MSV dann annehmen und dann dementsprechend es schaffen, so eine Lücke zu schließen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir dann in der dritten Liga wären, etc. Ne? Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, ja. Da wird schon genauer hingeguckt, aber auch in der dritten Liga werden Lücken gestopft. Und ich hatte ja mit Ingo Wald das war ja noch letztes Jahr vor Abstieg. Mhm. Der sagte ja damals schon, also Großen und Ganzen ist es kein großer Unterschied, ob du in der vierten oder ob du in der dritten Liga bist. Finanziell akquirierst du durch die Fernseheinnahmen auf beiden Seiten irgendwie sehr, sehr wenig.
Ja.
Und Zuschauerschnitt etc. kann man sich ja denken, ne? Wenn man schon in der dritten Liga, da hat er sich dann damals aber so ein bisschen natürlich vertan. Natürlich war da auch nicht abzusehen, dass die Euphoriewelle so wiederum auf die andere Seite kippt und dass hier dieser jetzt erst recht Gedanke in Duisburg so zündet.
Also, mit Zuschauerzahlen, da kann man gar nicht mehr.
Dementsprechend können wir ja sogar für uns sogar sagen, dass die vierte Liga eigentlich ein Zuschauermagnet war und das Ganze ja wie so eine Wiedergeburt war, das für viele Vereine nicht der Fall ist. Wir haben natürlich mit Leuten, die sagen, ey, endlich wieder echter Fußball oder endlich eine Mannschaft, die von Anfang an sich versteht, die nicht zusammengewürfelt ist, die quasi zusammengewachsen ist über diese Saison. Das ist eine ganz tolle Geschichte, da bin ich wieder mit im Boot. Und das ist natürlich der Segen, den wir in diesem Abstieg hatten, den haben andere Mannschaften nicht. Ich glaube, aber das Gleiche ist, wenn du jetzt 3-4 Jahre in der Regionalliga spielen würdest, würden auch keine 10.000 Leute mehr zum MSV kommen.
Dann verläuft sich das so. Ich habe genau, da habe ich gestern auch drüber gesprochen mit ein paar MSV-Fans auf einer Veranstaltung, über die wir gleich auch noch reden.
Ja, ich bin gespannt.
Aber da waren wir uns auch so ein bisschen einig, wo wir den Eindruck haben, was jetzt in der Regionalliga auch einfach gemacht ist, der ganze Verein und dementsprechend auch die ganzen Fans, die haben das angenommen. Und in der dritten Liga, das war ja, man wollte das gefühlt nie so richtig wahrhaben und das war diese Saison ja gar nicht so. Man hat gesagt, scheiße, wir sind jetzt abgestiegen, aber hat dann geguckt, okay, dann sind wir jetzt halt in der Regionalliga, dann gucken wir, dass wir da schnell wieder rauskommen und nehmen das mit. Ey Leute, supportet den MSV. Wir geben uns hier Mühe, wir schmeißen viel PR auf die Beine. Wir gucken einfach, dass irgendwie alles um den Verein wieder läuft. Und gleichzeitig haben wir auch irgendwie ein gutes Händchen jetzt gehabt mit dem Kader, mit den Spielern. Deswegen läuft die Saison so gut. Und das alles, das befeuert auch einfach wieder den Bock auf den MSV. Und das ist auch das, was mir über die erfolgreicheren Strecken in der dritten Liga so ein bisschen gefehlt hat auf die Dauer. Weil die ganze Saison war als Fan so eine totale Freude an sich, ne? Auch wenn wir mal 2-3 Spiele hatten, wo es nicht lief, aber da hat ja trotzdem keiner die Flinte ins Korn geworfen, was die letzten Saisons ja schon öfter mal passiert ist.
Richtig, auf jeden Fall. Also da gibt's einige, die da schon länger und auch vor dieser wirklich dramatischen Saison letztes Jahr die Flinte ins Korn geworfen haben. Aber dieser Aufschwung, der ist an allen Seiten zu spüren. Und du hast es gerade schon kurz angesprochen. Du bist gestern auf einer ganz besonderen Veranstaltung gewesen. Du hast ja auch vor 2 Wochen, warst du ja federführend für den Streifendienst-Podcast, hast das MSV-Museum besucht. Schöne Folge übrigens. Hört rein, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und du hast dann gestern quasi noch eine kleine Folgeveranstaltung besucht. Erzähl mal.
Ja, das wurde ja in der Folge auch schon angeteased. dass es jetzt in der Kubus Kunsthalle direkt am Kannpark eine Ausstellung gibt zum MSV. Die heißt MSV im Fokus. Die startet heute auch am Mittwoch.
Heute am 16.04.
Genau. Mhm. Und gestern, Dienstagabend, wurde die eröffnet in der Vernissage. Da hatte der Volker mich dann zu eingeladen, nachdem ich dann im Podcast war. Und ja,
Volker Baumann vom MSV-Museum,
ja, genau. Ja. Und da war ich dann zugegen, bin der Einladung natürlich gefolgt, weil ich generell aber auch einfach, ich kann mit Kunstausstellungen meistens nichts anfangen, aber
ja,
ich
bin, ist ein Downer eher, ne,
ich mag Fotografieausstellungen.
Ja,
das ist irgendwie total mein Ding. Und dementsprechend habe ich mich total gefreut, zu einer Fotoausstellung, die das nämlich ist, vom MSV zu gehen. Und da waren gestern auch zwei von den im Wesentlichen drei Fotografen vor Ort, die die Fotos halt machen. Das sind auch wirklich welche von den Jungs und Mädels, die dann auch wirklich die ganzen Spieltage unten immer in den Leibchen auf dem Platz stehen und sich da irgendwie bei jedem Wetter irgendwie auf den Rasen legen, um geile Fotos und so zu bekommen. Mhm. Und deren Fotos auch über die letzten 20, 25 Jahre werden da jetzt ausgestellt. Insgesamt 130 Stück auch ausgedruckt und dann noch über 500, ich glaube 570 Stück dann auch noch mit Beamern auf Leinwände geworfen, dass man einfach über die die jüngste Vergangenheit oder jüngere Vergangenheit des MSV einfach nochmal viele, viele Fotos mitnimmt. Und was ich cool fand, ist nicht chronologisch sortiert, sondern nach Themen. Man hat irgendwie Verletzungen, wo du dann zum Beispiel so einen Julian Koch hast, der irgendwie auf der Liege vom Feld getragen wirst.
Gegen Oberhausen.
Ja, du hast Bilder von Zweikämpfen noch mit Sandro Wagner gegen Schalke, auf einem Foto dann auch als Schalker Spieler Kevin Kurani und so drauf, den ich da irgendwie gar nicht erwartet hätte in der Vorstellung, in der Ausstellung. Und das war...
Ich war da,
das war
als Kevin Kurani gespielt hat, also, da weiß ich noch. War Wahnsinn.
Ja, hat total Spaß gemacht, sich das anzugucken und gibt eben wirklich so von bis, ne, von jetzt der Regionalliga-Mannschaft, aber auch aus den Bundesliga-Zeiten ganz viele Fotos. Und das als MSV-Fan macht das einfach total Spaß, sich das anzugucken.
Klasse.
Läuft jetzt bis Anfang Juni in der Kubus Kunsthalle, immer zu deren Öffnungszeiten. Müsst da im Internet einmal nachgucken, die jetzt runterzubeten. Das wäre jetzt ein bisschen mühselig. Ist halt nicht immer offen, weil
Quanta
das ja
Costa
relativ klein und kuratiert ist. Genau, Costa nämlich gar nichts.
Costa gar nichts.
Also kann man sich kostenlos angucken. Man kann natürlich wie immer in der Kubus Kunsthalle für das Projekt, für die Halle aber auch Spenden da lassen. Macht das auch gerne, ist ein super nettes Team, wenn euch die Vorstellung gefällt und ihr vielleicht irgendwie einen kleinen Groschen über habt. Aber sonst geht einfach so mal in die Ausstellung. Das ist total cool. Es gibt auch noch eine kleine Blackbox, heißt das, wo ein kleines Ausstellungsstück ist, das auch nochmal das Zebra-FM-Radio ehrt, wo man wirklich auch gar nichts sieht und dann mit einer Hörmuschel aus den letzten Jahren auch so zwei, drei Spielsituationen sich aussuchen kann, wo man die dann einfach hört, wirklich auch komplett ohne was zu sehen, um das mal wahrzunehmen, wie es dann auch wirklich die, wofür das ja eigentlich auch gedacht ist, die Blindenfans des MSV, weil das ja das Blindenradio im Ursprung und eigentlich auch immer noch ist, wie die das wahrnehmen, kann man das dann so ein bisschen nachempfinden. Und ist einfach wirklich sehr, sehr viel MSV-Leben, Liebe, Leidenschaft, die da in der Ausstellung gezeigt wird.
Hast du ein Highlight?
Ein Highlight, ist schwierig. Aber also das erste Bild, das mich direkt gecatcht hat, das waren die Bilder nach Abpfiff im Halbfinale 2011. Und das war bisher gegen Energie Cottbus, das war bisher mein größtes Spiel als MSV-Fan. Ich war damals 10, saß oben in der Stadtwerke-Familientribüne.
Diese Gesichter, ich erinnere mich da sehr dran, das ist, glaube ich, das Spiel, das ich am häufigsten in der Wiederholung gesehen habe. Das ist eher so eine Erleichterung, ne? Das ist nicht so eine Explosion, sondern weil Cottbus hatte uns ja bis zum Schluss dann eigentlich nochmal eingeengt. Ich glaube, ne, Jules Reimering nicht damals sogar ein reguläres Tor geschossen, das nicht anerkannt wurde.
Ich glaube, da war was.
Olli Vigneault auf der Linie oder so, rausgekratzt, irgendwie sowas.
Ist ja, das, ne? es war am Ende wirklich nur noch ein Kampf. Also es war irgendwie hinten rausgrätschen, die Dinger wegschlagen.
Deswegen, und also die Gesichter da, das war ja nicht dieses so, sondern eher so, ne, das Ding müssen wir jetzt nur noch nach Hause bringen und gut, dass wir es geschafft haben. Klar, wir fahren nach Berlin, aber es war erstmal so ein, diese Wellen, die haben wir zum Glück alle irgendwie abgefangen gekriegt, weil Cottbus echt am Schluss nochmal richtig auf die Tube gedrückt hat, das weiß ich noch. Ja. Meine Güte, also das ist mein absolutes krankes Erlebnis. Also wie du merkst, so, du brauchst mir nicht, ich habe nicht mal das Foto gesehen, die Emotionen strömen.
Also so genauso ging es mir halt auch bei dem Foto. Und da sind halt viele, viele Fotos bei, auch aus den letzten Jahren, wo man einfach als als Fan sich irgendwie dann doch zurückerinnert an die Ups and Downs, die wir durchgemacht haben und auch wirklich ungeschönt. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie die geilen Momente aus dem DFB-Pokal, sondern wirklich auch die Verletzungen, die Tiefpunkte, das Spiel gegen Aue letztes Jahr wird natürlich auch ausgestellt auf den Fotos, wo es dann zu den Ausschreitungen gekommen ist.
Und interessant, okay.
Einfach wirklich so ein buntes Potpourri an Geschichte vom MSV, das war echt cool. Mhm. Und eben auch, dass die Fotografen, zwei von denen da waren. Und ich habe mir die dann auch kurz einmal beiseite geschnappt und kurz mit denen gequatscht und das für euch mit dem Mikro natürlich aufgefangen. Und was ich da so vor allem interessant war der Spieltag als MSV-Fotograf. Mhm. Wie sieht der so aus? Und ist das überhaupt so ein krass geiles Erlebnis, sag ich mal, wie man als Fan irgendwie, man trinkt sich vorher sein Bier, geht dann irgendwie auf seinen Platz, ja, in eine Kurve und guckt das. Und ich habe da das mal den Nico Herberts gefragt, einen von den Fotografen.
Nee, nicht so wirklich. Also man kriegt vom Spiel leider nicht so viel mit, dadurch, dass man halt immer durch die Kamera durchschaut, dann auf den Laptop direkt gleichzeitig guckt, die Bilder bearbeitet, zuschneidet, rausschickt an die Presse, an den Verein, kriegt man halt nicht mehr ganz so viel mit vom Spiel.
Also klar, Arbeit ist Arbeit, ne?
Arbeit ist viel Arbeit und man sieht auf den Fotos halt auch wirklich, dass das gar nicht möglich ist, teilweise das Spiel mitzubekommen, weil wenn du irgendwie gerade irgendwie die Spieler im Jubel fotografierst oder die Fans beim Jubeln fotografierst und deine Augen auf den Fans hast, dann ist natürlich klar, dass du mit dem Rücken zum Spielfeld stehst und ja, du bist auch so ein bisschen auf das Gehör angewiesen und zu hören, wann rasten die Leute aus und wann drücke ich jetzt auf den Auslöser von meiner Kamera. Und der zweite Fotograf, der noch da war, war der Jakob Kloß. Mhm. Und der hat aber erzählt, warum das trotzdem einfach für ihn eine Ehre ist, Fotos für den MSV zu machen.
Man hat schon das Privileg, halt nah dran zu sein, auch Bereiche oder Szenen mitzukriegen, die jetzt normaler Fan, sage ich mal, nicht mitbekommen. Und das ist halt das, was es irgendwie halt ausmacht. Ne? Man ist tief im Inneren ja immer noch MSV-Fan. Man weiß aber, okay, ich habe jetzt hier eine etwas andere Aufgabe, indem ich halt eben hingehe und versuche, Bilder, Emotionen oder das, was du jetzt von der Tribüne nicht wahrnimmst, halt eben festzuhalten und zu transportieren.
Das ist ja genau das, was du auch gerade so ein bisschen ausgedrückt hast, ne?
Und also man sieht das auch wirklich in der Ausstellung und man sieht das ja auch, dass wirklich unmittelbar nach Abpfiff irgendwie schnell die Bilder kommen und die sind dann schon bearbeitet, also die reißen wirklich ordentlich einfach was ab am Spieltag und auch darüber hinaus vor allem an Kilometern und das macht vor allem der Nico, der Jakob ist eher bei den Heimspielen, aber der Nico, der fährt auch zu den Auswärtsspielen, der fährt auch in die Trainingslager, der ist bei Trainings dabei und der nimmt alles mit, ne? Und der ist 25, also so ein kleines bisschen älter als ich, macht aber schon seit 2014 Fotos für den MSV, also ewig lange schon und hat über die Jahre halt auch irgendwie total viel miterlebt mit den verschiedenen Kadern, die wir hatten, immer sehr nah dran an der Mannschaft und genau das transportieren die Fotos dann ja auch, wenn man irgendwie in der Kabine mit drin ist, wenn man alles so hinter den Kulissen bekommt, das ist ja nochmal eine ganz andere Intimität auch, die so eine Mannschaft dann hat, ne, wenn man nicht irgendwie vor jetzt im besten Fall 31.500 Leuten im Stadion steht und deswegen nehmen die Fotos einen mit auf eine emotionale Reise und den Leuten, die gestern da waren, die auch zur Vernissage eingeladen waren, die dort zu Gast waren, denen hat die Vorstellung auch echt gut gefallen da.
Ganz toll. Tolle Fotografen, tolle Bilder, auch gerade die Sache mit den Projektoren, da werden so viele Bilder gezeigt. Sehr interessant.
Und ich finde super, dass das mal rüberkommt, was die dauernd fotografieren und was nie gezeigt wird natürlich. Und dass man das mal würdigt hier mal in größerem Rahmen.
Und da gibt es ein wunderbares Bild, wo dann der Bus durch die Menschenmassen fährt. Das fand ich schon toll. Da habe ich mich selber gesucht und nicht gefunden.
Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich mir auch denken würde, boah, wenn ich irgendwelche Zuschauerbilder sehe, ich gucke immer, wo welcher Platz wurde da fotografiert, könnte ich da drauf sein?
Da meint er eben das Bild, als die Fans während der Corona-Zeiten von der Busempfang, als es den gab. Ne?
Ja, diese Spaliere, ja, genau. Oder diese Hubspaliere, genau.
Er stand auch dabei, hat sich leider auf dem Foto nicht wiedergefunden, aber...
Ich war auch bei so einem Hubspalier übrigens. Bei ein oder zwei Stück habe ich da gestanden und gehupt. Ja,
vielleicht bist du ja auch auf einem Bild. Drauf. Wer weiß. Wenn ihr Tim Gieske entdeckt, dann kommt vorbei, dann könnt ihr euch ein Radio Duisburg E-Mail abholen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Also das ist jetzt auf jeden Fall bis Anfang Juni in der Kubus Kunsthalle. Die Vorstellung heißt MSV im Fokus. Kann ich euch nur ans Herz legen. Der Eintritt ist wie gesagt frei und das ist einfach schön mal Fotos vom MSV zu sehen über die letzten Jahre. Und ich glaube, wir haben emotionale Wochen vor uns. Zu denen kommen wir dann jetzt auch wieder. Aber dann können wir, glaube ich, in Glückseligkeit schwelgend einfach auch nochmal durch die letzten Jahre des MSV gehen, wenn wir dann irgendwie in wenigen Wochen das Ding hoffentlich in der Tasche haben.
Ja, ich klopfe immer noch aufs Holz, aber es ist ja abzusehen. Ey, mein Herz ging bei deinen Erzählungen gerade auf. Ich habe ab nächster Woche Urlaub. Das Ding wird besucht. Du sagtest gerade, ist nicht immer auf. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall vorher mal kurz im Internet informieren, ob es auf ist oder nicht. Das ist das einzige Ding. Ne, kein Portemonnaie mitnehmen, aber richtig, mal ganz kurz gucken, ob es auf ist.
Richtig, genau. Also einfach auf der Seite von der Kubus Kunsthalle. Aber hier steht es auch gerade nochmal, Öffnungszeiten sind 16. April bis 2. Juni, Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Aber schaut nochmal rein, vor allem jetzt, weil ja auch die Feiertagssaison und so ansteht, nicht, dass ihr jetzt uns blind vertraut und dann da vor geschlossenen Türen steht, das wäre ja auch blöd.
Also die Vorfreude kann man sich noch so ein bisschen garnieren auf den Aufstieg, indem man in der Kubus Kunsthalle sich die Fotoausstellung des MSV anguckt, tut das auf jeden Fall. Unser Reporter Benedikt Hauswirt hat sich da für den Streifendienst mal umgeschaut, danke Bene dafür. Aber natürlich sind wir auch heiß wie Frittenfett auf die kommenden zwei Spiele ganz besonders.
Ey, das ist so schlimm. Ich habe mich selten lange her, dass ich mich so sehr auf Spiele gefreut habe.
Ja, geil. Ist der Wahnsinn, oder?
Ja, wirklich.
Deine Gedanken jetzt erstmal zu Sonntag, denn da ist ja auch etwas Besonderes geplant.
Ist da was Besonderes geplant?
Du weißt es gar nicht?
Doch, ich habe es mitbekommen. Aber auch erst spät, das hat mein Bruder mir gestern erzählt. Grüße an der Stelle. Johannes, Grüße an dich. Danke, dass du mich gestern aufgeklärt hast. Ja, die wollen die ganze Kurve wieder freimachen, also die ganze Gegenseite wieder freimachen.
31.502 Zuschauer. Ganz voll. Das hat es quasi so gesehen, Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal so mit 31.500 gegeben hat, da bitte ich, meine Wissenslücken zu entschuldigen, weil ich meine, selbst zu damaligen Zweitliga-, Erstliga-Partien, wo ich weiß, dass Schalke da quasi die Hälfte noch der damaligen Xella-Tribüne mit eingenommen hat, auch da wird es sowas wie Pufferblöcke und sowas gegeben haben. Deswegen weiß ich gar nicht, 31.502, Christian Koke sagte ja in der kleinen Ansprache, die er dazu hielt im Internet, dass es das so noch nie gegeben hätte. Es bezieht sich wahrscheinlich dann noch auf diesen kleinen Bonus, dass man 31.500 plus X dann da hat, um ganz sicher das ganz voll zu machen. Ich hatte am Montag mit der Pressestelle telefoniert, ne, das ist jetzt schon zwei Tage her, nur mal zu hören, wie so der Ansturm ist. Da waren es irgendwie 12.500 oder 12.400, also so. Also da war auf jeden Fall, da wollte ich gerade sagen, da sind ja dann die Dauerkartenbesitzer schon eingerechnet. Da müsste auf jeden Fall noch was gehen. Ich bin hoffnungsvoll, dass das geht, dass das Stadion am Sonntag gegen 14 Uhr dann rappelvoll ist. Aber ist natürlich eine Hausnummer, 31.500, ne?
Kersten, Feinkost Kersten, wird rappelvoll. Das ist eine Randnotiz.
Was ist jetzt los?
Ja, die sind doch, die kriegen das doch nie gebacken mit dem Catering so richtig.
Das ist doch, glaubst du, es sollte auf jeden Fall nochmal einen Aufschrei geben, dass Feinkost Kersten noch ein paar mehr Kölnbecher bereitstellt?
Noch ein paar mehr Kölnbecher und vielleicht auch Leute bereitstellen? Ja, also ich fand es die letzten Spieltage tatsächlich, also müssen wir jetzt gar nicht lang drüber reden, aber es hat schon wieder wirklich ewig gedauert und viele Leute meckern da auch immer wieder drüber, wenn sie in der Schlange stehen, und ich verstehe das total. Also es ist wirklich krass, wie lange man dafür brauchen kann, ein Papier zu zapfen.
Da, wie gesagt, ich möchte da gar nicht, ich krieg diesen Groll auch immer wieder mit, auf verschiedene Art und Weisen. Auch da werde ich mich auch wahrscheinlich dann in Zukunft auch mal der Sache annehmen. Wollte ich sowieso mal vor, jetzt ist das Sportliche so im Vordergrund, aber wenn wir dann vielleicht mal in sportlich ruhigeren auf Holz geklopft, sportlich ruhigeren und gemäßigteren Drittligagewässern sind, möchte ich mich auf jeden Fall auch mal dieser Sache annehmen, weil wir reden da sehr viel drüber, nicht nur, ne, nicht nur wir beide, sondern generell wird da viel drüber gemosert, so richtig die Hintergründe und die und wie das alles zustande geht, wie einfach oder schwierig sowas ist zu organisieren, das weiß ich auf der anderen Seite aber auch nicht. Und ich möchte mir da auf jeden Fall sehr gerne auch nochmal ein genaueres Bild machen. Klar, ich bin schnell auch mit Häme am Start, aber auf der anderen Seite geht sowas ja gerne mal zurück, wenn man die ein oder andere Hintergrund erstmal kennt, ne? Das,
möglicherweise.
Du bist da schon ein bisschen mehr auf Kriegsfuß. Wie gesagt, ich kann es verstehen und das ist auch dein gutes Recht.
Ja, wenn ich da irgendwie 20, 30 Minuten in der Schlange stehe, um mir irgendwie 3-4 Bier zu holen, ne? Das schmälert das Stadionleben ist halt schon auch echt ungemein, ne?
Das werden wir dann sehen. Natürlich ist dann ein Stadion mit an die 30.000 Leuten mal wieder eine Feuerprobe. Wir sind gespannt. Auch da, wenn ihr zum Beispiel Erfahrungsberichte habt oder ihr da mal das Thema gut findet, das aufgreifen wollt oder wollt, dass wir das aufgreifen, ein bisschen mehr dazu machen, vielleicht auch mal selber mit dem Caterer sprechen, dann schreibt uns gerne. Ihr seid ja auch immer sehr flink an den Tasten, wenn es ums E-Mail-Schreiben geht. Da freue ich mich auch jedes Mal drüber und auch vielen Dank an der Stelle. Schreibt uns doch gerne mal eure Erfahrungen mit dem Stadion Catering und vielleicht ein paar Anregungen, was man an, aus eurer Sicht ändern könnte. Vielleicht trage ich das dann auch einfach mal in den nächsten Wochen und Monaten an unseren Caterer heran und hab den vielleicht auch mal hier sitzen, so im Kreuzfeuer. Wir gucken, was möglich ist.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, aber wir kommen jetzt weg vom Groll.
Warum, genau, und warum ist mir das mit dem Bier so wichtig jetzt fürs Wochenende? Weil möglicherweise, auch wenn es noch unwahrscheinlich ist.
Jetzt baut er eine Brücke, ich werde bekloppt.
Ja, möglicherweise gibt es einen Aufstieg zu feiern am Sonntag. Die Chancen stehen
mittelträchtig.
Ausbaufähig. Also die stehen jetzt nicht ganz so gut.
Weißt du denn, worauf es ankommt? Also weißt du, was passieren müsste, um es unseren Zuhörern nochmal aufzudröseln?
Ich habe das Gefühl, dass der erste FC Düren gegen Lotte gewinnen müsste, zum Beispiel, oder? Nee,
unentschieden müssten die spielen. Also Düren müsste, also die Zebras haben, wir haben 5 Spieltage vor Schluss, 10 Punkte vor Oberhausen und Borussia Gladbach 2. Die haben 50 und wir haben 60 Punkte. So, Borussia Mönchengladbach 2 hat aber noch ein Spiel mehr absolviert. Deren Ergebnisse spielen also keine Rolle mehr. Oberhausen empfängt am Samstag Schalke 2. Mhm. Wenn die verlieren und wir gewinnen, haben wir 13 Punkte Vorsprung. Dann müssten aber trotzdem immer noch, müsste Lotte, glaube ich, immer noch mindestens Remis spielen.
Und Gütersloh ist ja auch noch.
Ja, genau, die Gütersloher. Eine Geschichte, auch ganz kurz mal eben eingehakt, wo keiner drüber redet, weil es keinen interessiert, weil es völlig irrelevant ist. Es gibt nur einen Aufsteiger. Aber was für eine Geschichte legen die Gütersloher hin? Ich kann es nur noch mal immer wieder sagen. Die haben inzwischen 15 Siege, ja, 49 Punkte. Das ist unglaublich, wirklich. Also Gütersloh, Chapeau. Das ist natürlich absolut in die hohle Hand gespuckt, das ist absolut sinnlos, also es tut mir wirklich leid, aber das muss auf jeden Fall ein Zeichen sein. Ich freue mich total für den Trainer, für die Leute, ich erinnere mich sehr gerne, das war ja unser Einstieg in die vierte Liga damals, ne, in Gütersloh selbst, das war ein sehr netter Empfang und ich möchte nur an dieser Stelle auch mal sagen, lieber FC Gütersloh, ich finde das super klasse, was ihr da für eine Arbeit macht, eine unglaubliche sportliche Rückserie habt ihr gespielt, das ist aller Ehren wert, schade, dass es nicht irgendwie noch weiter honoriert wird, aber wirklich tolle Sache, wirklich. Also die sind Vierter, genau. Also Lotte und Gütersloh, beziehungsweise Gütersloh und Lotte auf 4 und 5. Auch der ist noch nicht ganz unerheblich, was die am Wochenende machen.
Deswegen drücke ich Bocholt auch die Daumen. Die dürfen dann gegen Gütersloh gerne diesmal genau, gewinnen. Bocholt auch eine starke Mannschaft. Die haben uns gut gespielt. Darf man nicht ich außer Acht lassen.
Aber das ist ja doch eher das Ding, wo man sagen würde, okay, wenn es nur das wäre, dann könnte der Aufstieg ja doch relativ, also wäre es ja wahrscheinlicher. Das, was es eher unwahrscheinlich macht, ist, dass Lotte gegen Düren nur ein Unentschieden holen, nicht wahr?
Ja, das, man hat es ja am Wochenende gesehen, was so eine zusammengecastete Mannschaft imstande ist, auf den Platz zu bringen. Und das war ja jetzt nicht so viel. Vor allem die Standards haben die ja immer wieder gekillt. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die mit einer Woche Training so sehr an sich feilen konnten, dass die jetzt auf einmal nochmal einen Saisonendspurt hinlegen. Und
ja, der Großteil der Mannschaft war ja auch schon vorher zusammen. Wie gesagt, dieses Casting, das war ja auch einfach nur ein bisschen Windgemache, ne, für den Influencer, ne, und für ein bisschen wahrscheinlich für seine Aufmerksamkeit und seine Follower und weniger für den FC Düren an sich. Und das Ganze hatte ja jetzt auch am Wochenende eher so ein erstes Pokalrundspiel im Spätsommer irgendwie, ne? Torfeld ist weil die Ultras fehlen, irgendwie alles so ein bisschen sommerlich abgemoderiert irgendwie, aber ja, war ja, also ich möchte gar nicht so sehr auf das Spiel auch eingehen, weil wenn man sich auch die Wiederholung anguckt, es wirkt halt alles so, also Düren hatte null Ambition nach vorne, wir spielen 4-3-3, die irgendwie ein 5-3-2, es geht nur in eine Richtung. Ne, also habe spannendere Spiele schon gesehen und auch Mannschaften, die ihre Underdog-Rolle besser ausgespielt haben als die, weil da war kein Plan, nichts. Egal. Das ist also, ne, diese Dürener Mannschaft müsste also Lotte ein Unentschieden abbringen. Ihr merkt selbst, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Dann aber Köln 2 auf jeden Fall am Sonntag. Wir machen unsere Hausaufgaben, der MSV schlägt die Kölner und
gehen wir einfach mal fest von aus.
Und dann Bene. Eine Woche später, am Freitag.
Am Freitag, also jetzt am Freitag in 1,5 Wochen. Mhm. Der Freitag nach Karfreitag, der Osterfreitag.
Ja.
Ja, ist so.
Ist das Osterfreitag?
Ja, die Karwoche ist es jetzt Karfreitag, Karsamstag, dann ist Ostersonntag und weil früher die Woche
aber Osterfreitag gibt es nicht, es gibt Ostersamstag, aber es gibt nicht Osterfreitag.
Also wenn es einen gäbe, dann wäre das.
Okay, ja, da kommen die Leute ja immer durcheinander. Also jetzt haben wir Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, genau, Ostermontag.
Ist die Osterwoche.
Genau, und dann haben wir Ostersamstag nächste Woche.
Ostersamstag,
ne?
Da sind wir alle im Delirium und glücklich,
genau,
dass wir aufgestiegen
sind. Ostersamstag sind wir aufgestiegen. Ja. Das ist das Ding. Nicht, so. Ne, so.
Ja, ich hab, pass auf. Du bist ja für das Spiel gegen Gladbach schon akkreditiert.
Nein.
Oh, noch nicht.
Ich habe mich auch noch nicht gekümmert.
Du hast den festen Plan, dich für dieses Spiel zu akkreditieren. Ich habe mir Karten gekauft und ich wollte, die hatten ja am Anfang nur diese beiden Blöcke, irgendwie 6 und 6a und irgendwie den daneben noch freigegeben. Mittlerweile ist ja wirklich, sind ja über 10.000 Karten weg von der ganzen Flanke. Aber ich habe mich natürlich schnell an die Tastatur gesetzt, weil ich ja auf keinen Fall dieses Spiel verpassen wollte.
So.
Und so geile Plätze im Stadion, grundsätzlich macht man nie was falsch mit, sind ja immer die überm Torbogen, wo man dann irgendwie vor einem keinen Sitzen hat, dann kann man sein Bierchen irgendwie noch da oben auf der Betonkante abstellen, total geil. Und ich hatte 2 oder 3 Mal, hatte ich 4 Stück davon, weil irgendwie zu viert dahin fahren, hatte ich die reserviert, also die so angeklickt. Mhm. Und als ich dann den Weg zum Bezahlvorgang machen wollte, waren die dann schon wieder weg, weil das irgendwie die hat mittlerweile irgendwie ein anderer Kunde schon irgendwie reserviert oder gekauft. Mhm. Weil,
das ging
super schnell. Und zwischendurch, also das ist auch 2, 3 Mal abgeschmiert, dass das dann auf einmal so für 30 Sekunden eingefroren ist und nichts ging, weil der Andrang super hoch war. Ich habe jetzt 4 Karten, aber die haben dann auch nach und nach noch die anderen Tribünen freigegeben. Aber nicht nur das, sondern eben auch, wie viele Karten schon weg sind, zeigt ja auch wirklich, die Zebras haben Bock und wir machen jetzt so eine Regionalliga-Frankfurt-Aktion, fahren mit krass vielen Leuten auswärts nach Gladbach in den großen Borussia-Park und da machen wir dann den Sack dann hoffentlich zu.
Davon gehe ich fest
steigen
aus.
Auf und
über 10.000 Tickets jetzt schon.
Einen feuchtfröhlichen Abend. Ich bin nur gespannt, das kann ich noch gar nicht richtig einschätzen, wie das mit Gladbacher Fans aussieht. Gladbach spielt an dem Wochenende die erste Mannschaft, ja meine ich auswärts. Mhm. Ob dann vielleicht viele Gladbacher auch davon Wind bekommen und dann so sagen, ey komm, dann
das ist die Frage, ne?
Lass mal hier gegen die Zebras anschreien, wenn die hier bei uns irgendwie was feiern wollen.
Das ist die große Frage, ob die Gladbacher Ultras sich darauf einlassen. Ich meine, die Gladbacher Ultras spielen dann an dem Wochenende, lass mich nicht lügen, ist der 31. Spieltag, spielen die auswärts in Kiel? Ist das richtig? Sehe ich das hier gerade richtig? Ich gucke gerade. Müsste so sein, ja.
Ich glaube dir das jetzt einfach.
Ja, sie spielen jetzt diesen Sonntag. Diesen Ostersonntag spielen sie in Dortmund, das ist das Borussia-Duell, ne? Ja, 20.04.
Ja.
Und dann, gucke ich hier gerade nochmal, ne? 25.04. Genau, 26.04. ist dann der nächste Spieltag, genau, und die sind dann samstags in Kiel, theoretisch, also ich weiß nicht, ne, also freitagsabends den MSV anschreien und dann morgens früh einen Zug nach Kiel, ist ambitioniert, ne?
Also, aber für mich als Fußballfan klingt das eigentlich nach einem geilen Wochenende. Natürlich wäre es, ich hoffe das jetzt einfach mal nicht, weil das wäre für uns natürlich schon geil, wenn wir noch eine Spielstätte mehr und dann sogar noch so eine große zu unserer Heimspielstätte machen könnten, mal für ein Wochenende in der Regionalliga.
Ich habe ein super geiles Erlebnis im Borussia-Park erlebt. Das war 2009 oder 2010. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Es ist Pokalspiel. Noch unter Peter Neururer.
Ui, ja.
Auswärtsblock. Und das Spiel ging eigentlich die ganze Zeit in eine Richtung. Oliver Neuville, aufgemerkt, die Älteren erinnern sich noch, Oliver Neuville mit einem Abseitstreffer und ansonsten 4-5 Mal so aufs Tor zugelaufen und dann wurde die Fahne gehoben. Und irgendwann war während des Spiels dann schon so der Running Gag, ach, die Duisburger Abseitsfalle, die funktioniert einfach und wir haben uns da in die Hose geschissen, weil wir haben eigentlich nur die ganze Zeit drauf gewartet, dass Gladbach den Siegtreffer macht. Ja. Es kam aber nicht. Und dann, wie aus dem Nichts, Christopher Andersen, 90 plus, schlag mich tot, schweißt den in den Winkel. Also so explodiert bin ich selten. Also bei Cottbus natürlich und so, aber das ist einer meiner krassesten Auswärtserlebnisse, weil du hast die ganze Zeit, du kennst dieses Gefühl, du wartest die ganze Zeit auf den Nackenschlag. Du wartest die ganze Zeit darauf, ne? Und dann holst du wirklich, wir haben das nicht glauben können. Also ich habe sehr, sehr positive, so ein sehr positives Thinking und Erfahrung mit dem Gladbacher Borussia-Park gemacht.
Geil, nehmen wir mit. Und wir lassen uns jetzt auch nicht mehr davon trüben, dass die nächsten zwei Spiele gegen die Zweitmannschaften sind, gegen die wir uns ja irgendwie so Running-Gag-mäßig manchmal ein bisschen schwer tun. Mhm. Aber ich glaube, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Dafür sind wir jetzt einfach zu sattelfest in dem, wie wir spielen.
Mhm.
Also da ich habe da wirklich gar kein schlechtes Gefühl mehr bei.
Ich bin auch mit einem Auge jetzt nicht nur bei der Liga. Das ist das Geschäft, das muss jetzt gewuppt werden. Das ist jetzt, ne, das sind Pflichtaufgaben, das ist klar. Aber natürlich schielen auch nicht nur ich und viele andere natürlich auch schon auf den Niederrhein-Pokal, auf das Finale gegen Essen. Und da gucke ich mit bangem Blick momentan noch auf die dritte Liga. Essen unter Koshinat hat sich gefangen, gehört zu den, wahrscheinlich sogar zu den Top 5 der formstärksten Teams im Moment bundesweit.
Ne? Essen sehr, sehr stark. Ne? Also nachdem die da unten so ein bisschen
es gibt drei Teams in der dritten Liga, drei Teams, Bielefeld, 1860 und Essen, die zu den formstärksten Teams Deutschlands gehören, einfach weil die so krasse Rückrunden spielen. Dazu gehört halt auch Essen. Und das macht mir Sorgen, muss ich sagen.
Und ich glaube, die haben ja jetzt auch Ruhe, weil die haben ja jetzt den Klassenerhalt auch schon safe gemacht. Mhm. Auch wenn da irgendwie Leute, ich habe das, glaube ich, ursprünglich bei Reviersport in der Watz mal gesehen, in einem Facebook-Post, auch wenn da Leute irgendwie drunter kommentiert haben, aber es sind noch voll viele Spiele.
Ja.
Aber die Konstellationen sind wohl, dass da drunter noch total viele Teams gegeneinander spielen, die sich auf jeden Fall die Punkte klauen. Und also Essen kann, ist durch. Und das ist für die natürlich auch, wir haben jetzt noch mindestens, ne, und ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt, zwei Spiele vor uns, in der wir uns komplett auf Liga konzentrieren müssen. Aber Essen hat natürlich jetzt auch dann ein bisschen mehr Ruhe, kann sich auch irgendwie ganz ohne Druck routiniert einspielen. Und auch wenn wir zu Hause sind, sind die einfach gerade eine Liga höher und gut drauf. Also das Niederrhein-Pokalfinale, das wird ein enges Spiel.
Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied, wenn man das so vergleicht, wenn höhere und niedrigklassige Mannschaften zum Beispiel in der Relegation gegeneinander spielen, dass natürlich der Mannschaft, die jetzt gerade kurz vorm Aufstieg ist oder den Aufstieg klar machen will, natürlich irgendwie mit positivem Vibe dahin geht, als eine Mannschaft, die die ganze Saison über auf den Sack gekriegt hat und jetzt irgendwie nur noch ums Überleben kämpft. Da ist klar, dass die absteigende Mannschaft wahrscheinlich nominell die besseren Spieler hat, aber die alle natürlich mit einem schweren Kopf irgendwie in so eine Partie gehen.
Das sind halt auch die was zu verlieren haben, ne?
Ganz genau. Und der Unterschied ist jetzt, dass wir zwei Mannschaften haben, die eigentlich hinten raus Erfolgserlebnisse gesammelt haben. Ne? Die Essener hinten raus mit dem Abstieg nichts mehr zu tun und im Gegenteil sogar sehr, sehr guten Fußball gespielt. Und der MSV, der innerhalb einer Saison die Regionalliga West aufgeräumt hat und direkt wieder hochgeht mit einer unfassbaren Euphorie der Fans im Rücken. Das ist für mich, da sehe ich dann in diesen Soft-Vorteilen, in diesen psychologischen Kriegsführung, da sehe ich leider keinen Vorteil für den MSV. Mhm. Ne? Und da bin ich auch so ehrlich. Also, ne, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, Essen ist jetzt mit Ach und Krach irgendwie dem Tod von der Schippe gesprungen. Da hätte ich gesagt, da ist auf jeden Fall psychisch der MSV in Vorteil. Ne? Und natürlich, wie du es auch schon sagtest, natürlich hat der Drittligist eher was zu verlieren. So war es ja in den früheren Duellen gegen Essen, wenn als die Situation noch genau andersrum war. Essen Regionalliga, wir zweite oder dritte Liga. Da hattest du als MSV-Fan auch immer das Gefühl, aber gegen diese gegen Essen darfst du nicht verlieren und B schon gar nicht gegen diesen blöden Viertligisten.
Aber das ist ja kein Vergleich. Also wer bleibt schon so lange in der Regionalliga wie Essen. Also bitte.
Ach ja, ich muss auch dran denken, dass ich auf jeden Fall jetzt zum Essen-Spiel auch dann mal wieder die alte Schallplatte raushole.
Oh ja, die alte Schallplatte wird rausgeholt. Alle, die es kennen, die können sich freuen und alle, die es noch nicht kennen, die dürfen sich
auch
auf was einstellen. Ey, das wird der Wahnsinn.
Genau, also ein paar Essen-Songs werden auch nochmal zum Besten gegeben hier vor dem Spiel, das kann ich schon mal versprechen. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich da zumindest mir jetzt noch nicht so ein gutes Gewissen anreden kann, weil ich sage, oh, ich gucke auf Essen und denke, boah, die spielen im Moment leider auch gut. Mhm. Ich meine, ich freue mich, ich hätte ihnen jetzt nicht unbedingt den Abstieg gewünscht, weil ich nächstes Jahr gerne Revanche-Spiele sehen möchte.
Boah, ich freue mich auch gegen Essen und gegen Aachen. Das,
zum Beispiel.
Das werden coole...
Genau.
Coole,
und auch Osnabrück freue ich mich wieder. Ich hoffe, auch Osnabrück entgeht dem Abstieg da. Das sieht ja auch ganz gut aus, aber sicher ist es noch nicht. Mhm, genau. Dementsprechend gehe ich schon in dieses Essen-Spiel, um schon mal so eine kleine 4-4-Prediction abzugeben, mit der Hoffnung, dass, wie du schon sagst, das Essen so ein bisschen die Spannung verliert, weil sie so im Niemandsland der Liga dann angekommen sind. Und das Gleiche kann man aber auch zu uns sagen, wenn die 2-3 letzten Spiele nach dem Aufstieg schon im Sack sind. Ne? Also auch da sehe ich das eng, aber auch was die Aufstellung, was das Generelle angeht, ist jetzt nicht unbedingt Essen, also Lichtjahre von uns entfernt. Ne? Also das ist keine Mannschaft unbedingt, wo ich jetzt sage, da müssen wir uns jetzt groß vor verstecken. Das sind jetzt so viele großartige Einzelkämpfer, die sind verwundbar. Und ich glaube, trotz dieser Formstärke der Essener und trotz des Liga-Unterschieds wird das ein sehr, sehr enges Spiel. Aber ich hätte mir halt eher gewünscht, dass Essen, ich weiß nicht, dass Essen vielleicht noch ein bisschen mehr gescholten wird, bevor sie dann auf uns stoßen. Also noch so ein bisschen mehr negative Erfahrungen im Kopf, ein bisschen mehr, du weißt, was ich meine.
Ja, würde ich nehmen. So ist das nicht.
Anyways, also ich würde sagen, wir schließen hier heute unseren Bauchladen. Ich freue mich riesig, dass du gestern nochmal so ein paar Eindrücke gesammelt hast,
ja,
von der Kubus Kunsthalle.
Absolut.
Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Jetzt in diesen Wochen vorglühen, vor Aufstieg und Pokalfinale ist das doch genau das Richtige. Wir legen es euch wärmstens ans Herz. Ich verlinke die Seite aber auch nochmal in den Shownotes. Bene, wir sehen uns natürlich Sonntag im Stadion und dann spätestens auch wieder in anderthalb Wochen in Gladbach auswärts. Das wird super. Ich bin hyped.
Ich bin hyped da. Haut rein.
Tschüss, tschüss.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.